Ja, einen gesegneten Sabbat auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute bei euch in meiner Gemeinde predigen darf. Und bevor ich mit der Predigt anfange, würde ich noch gerne Erfahrungen erzählen. Heute war so wenig Zeit bei den Erfahrungen, wir haben so schöne Erfahrungen gehört. Aber ich habe ja heute die Predigt, also werde ich meine doch noch los. Ja, ich hatte einfach das Gefühl, dass es wichtig ist, sie irgendwie... Diese Bürde, die loszuwerden, ist das eigentlich keine schöne Erfahrung. Es ist eine eher nicht so schöne Erfahrung, aber ich dachte mir, vielleicht dadurch, dass ich sie erzähle, vielleicht hilft es jemandem, dass er sie nicht auch machen muss. Ich weiß nicht, manche von euch wissen das. Ich hatte die letzten Wochen sehr viel zu tun für die Uni. Ich musste Hausarbeiten schreiben. Und ich war ein bisschen spät dran. Ich hatte lange Prüfungen in diesem Semester und hatte wirklich viel zu tun. Und so habe ich jetzt seit 2 Wochen. Bin ich frühs aufgestanden, habe mich noch vorm Frühstück hingesetzt, habe geschrieben und wirklich bis abends dann, bis ich ins Bett gegangen bin, habe wenn dann kurz mal Pausen gemacht, um kurz was zu essen. Und das immer, ja, 6 Tage die Woche und ich war sehr ausgelaugt. Die erste Woche ging noch und jetzt in der zweiten, ich habe gemerkt, wie es an mir zerrt. Aber ich hatte diesen Drang und ich wusste, okay, das ist für die Uni, das ist wichtig, dass ich die Punkte bekomme und Gott hilft mir ja und mit Gott geht das schon, aber trotzdem, ich habe die Gebetstreffen abgesagt, ich habe mich nicht mehr mit den Geschwistern getroffen und habe gesagt, ja, ich muss mich da jetzt ganz drauf konzentrieren. Und wie ihr euch denken könnt, mit der Zeit, ich habe geistlich sehr darunter gelitten, immer mehr. Und war immer ausgelaugter. Jetzt gegen Ende der Woche, und ich wusste, ich habe die Predigt hier und ich wusste wirklich nicht, wo mir der Kopf steht und ja, mit den Hausarbeiten wurde es auch richtig eng und ich muss wirklich viel noch machen, jetzt am Sonntag dann noch. Wie gesagt, und dann hat die Jugend geschrieben im WhatsApp-Chat, dass sie sich treffen am Freitagabend zum Sabbat anfangen und ich habe gemerkt, ich bräuchte das eigentlich voll, aber dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe die Predigt noch, ich muss die Verse nochmal durchgehen und habe das dann auch abgesagt. Und dann ist der Sabbat losgegangen und ich war bei mir zu Hause. Und meine Schwester kam rein, meine kleine Schwester, und wollte was von mir. Und ich habe gesagt, nee, jetzt nicht. Es ist Sabbat, ich muss jetzt hier, muss mich hier vorbereiten, muss Geistliches machen. Und dann hat sie gesagt, ach so, jetzt ist Sabbat? Komm, dann machen wir eine Andacht zusammen. Okay, dann haben wir gemeinsam ein Lied gesungen. Hat sie gesagt, so und ja, und jetzt liest mir noch was aus der Kinderbibel vor. Habe ich mit ihr was aus der Kinderbibel gelesen und dann haben wir noch gemeinsam gebetet. Und ich weiß nicht, plötzlich habe ich so einen tiefen Sabbatfrieden gespürt in mir und wie Gott mir all die Last wegnimmt. Und ich habe gemerkt, wie ich unter der Woche mich in was reingestresst habe und ganz viel Zeit da rein investiert habe und es eigentlich gar nicht hätte sein müssen. Und diese Bürde, diese Last, die ich die ganze Zeit mit mir rumgetragen habe, die wurde ganz leicht. Und ich habe gemerkt, ich darf morgen die Predigt halten und ich habe gemerkt, wenn ich etwas für Gott tue, dann ist das gar nicht so schwer, wie wenn man etwas für die Welt tut letztlich. Und ja, ich habe auch gemerkt, ich hätte das gar nicht verdient, diesen Frieden, den Gott mir da geschenkt hat. Ich habe alles abgesagt. Ich habe es gar nicht gesehen richtig vor Augen, aber Gott hat es mir trotzdem geschenkt und dafür bin ich unendlich dankbar. Und mein Rat an euch einfach, egal was euch stresst im Beruf oder es ist alles nur weltlich und wir sollten deswegen nicht mit dem Geistlichen zu kurz kommen und das deswegen kürzen. Ganz im Gegenteil, das ist gerade die Zeit, in der wir Erbauung brauchen und Gemeinschaft in Christus. So, jetzt zur Predigt. Wir befinden uns gerade in der Osterzeit. Die westlichen Kirchen haben das letztes Wochenende getan, wie ihr wisst, und die östliche Tradition, die orthodoxen Kirchen, machen das gerade dieses Wochenende. Ich weiß nicht genau, wie jeder Einzelne von euch darüber denkt, aber wir wissen ja, dass es keine Feste mehr gibt, dass alle Feste auf das Kreuz hingewiesen haben, außer der Sabbat und dass Jesus uns noch das Abendmahl und die Taufe als Feste, als Institution geboten hat. Ja. Also Ostern als Datum ist uns jetzt nicht so wichtig als Adventisten, aber als ich so etwas darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, dass man doch keine Gelegenheit auslassen sollte, über den Tod Jesu und übers Kreuz nachzudenken und ja, das sich ins Gedächtnis zu rufen, was was Christus da für uns getan hat. Und deswegen steht mein Predigtvers in Jesaja 53 und ich bitte euch, das aufzuschlagen. Jesaja 53 und wir lesen gemeinsam ab Vers 3. Jesaja 53 ab Vers 3, dort heißt es: Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Einmal bis hierher. Das ist eine unglaubliche Passage, die wir hier bei Jesaja haben, gerade wenn wir bedenken, dass er das 700 Jahre geschrieben hat, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wenn wir so das lesen und darüber nachdenken, dann trifft es uns Christen irgendwie im Herz und wir merken, dass alles, wofür wir stehen als Christen, das steckt in diesen Versen, oder nicht? Wenn wir unseren Glauben mit einem Ereignis beschreiben müssten, dann wäre das das Kreuz. Alles haben wir durch das Kreuz unseres Heilands. Und so schauen wir nach Golgatha mit einer unglaublichen Hoffnung, aber gleichzeitig auch mit einem sehr tiefen Schmerz. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Striemen ist uns Heilung widerfahren. Aber wenn ich so darüber nachdenke, und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den nächsten Gedanken richtig formulieren soll, weil alles hängt an diesem Ereignis. Alles hängt daran, dass Jesus für uns gestorben ist, richtig? Und dennoch will ich den nächsten Gedanken äußern: Wo ist das gerecht? Wie kann das sein, dass ein gerechter Gott jemand für etwas bestraft, das jemand anders getan hat? Das passt doch nach unserem Rechtsempfinden, passt das irgendwie nicht. Und nicht nur die Gerechtigkeit Gottes, auch die Liebe Gottes könnte man in Zweifel ziehen, wenn man dieses Bild betrachtet. Was ist das für ein Gott, den Blut gnädig stimmt? Sowas wird uns Christen auch oft vorgeworfen von der Welt. Deswegen denke ich, müssen wir eine Antwort auf diese Fragen haben. Und darum soll es gehen heute in dieser Predigt. Der Stellvertretertod Jesu ist unsere einzige Hoffnung und auch sehr schwierig zu erklären. Schlagt mal mit mir auf Galater 3, Vers 13. Wir finden dieses Bild natürlich auch im Neuen Testament. Es kommt aus dem Opferritus, der von Gott angeordnet war, aus dem Alten Testament. Und das Neue Testament greift das auf. Und hier finden wir es in sehr drastischen Worten von Paulus ausgedrückt. Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so einen Vers lest, aber irgendwas in mir sperrt sich da, wenn da steht, Jesus ist zum Fluch geworden. Es liest sich schwierig. Oder Paulus sagt an anderer Stelle, Christus ist zur Sünde gemacht von Gott. Jesus und Sünde in einem Satz, so, zu verwenden. Irgendwas sperrt sich da in mir. Und doch weiß ich, alle meine Hoffnung hängt darin. Luther hat da sehr schöne Worte für gefunden und ich möchte euch das vorlesen. Ich habe das ein bisschen studiert und habe seinen Kommentar zum Galaterbrief gelesen. Und ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt geben, den er zu Galater 3, Vers 13 geschrieben hat. Spitzt mal eure Ohren, Luther schreibt. Und das ist in neues Deutsch etwas leichter zum Lesen gemacht, aber es sind seine Worte. Wenn es nicht absurd ist, zu bekennen und zu glauben, dass Christus unter den Räubern gekreuzigt wurde, dann wird es auch nicht absurd sein, ihn einen Verfluchten zu nennen und einen Sünder, der mit allen Sünden beladen ist. Das sind keine nichtigen Worte bei Paulus. Christus ist für uns zum Fluch gemacht. Gott hat Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes in ihm selbst gemacht würden. Was immer ich und du und alle an Sünden begangen haben und in Zukunft noch begehen werden, gehört so eigentlich zu Christus, als wenn er selbst diese Sünden begangen hätte. Alles in allem, es muss unsere Sünde Christi eigene Sünde werden, oder wir sind in Ewigkeit verloren. Das ist unser höchster Trost, Christus so anzuziehen und ihn so einhüllen zu dürfen in meine, deine und der ganzen Welt Sünden und dass wir ihn sehen dürfen als den, der unser aller Sünden trägt. Wenn wir Christus so ansehen, nimmt er leicht weg die fanatischen Meinungen der Gegner im Blick auf die Werkrechtfertigung. Die Papisten erträumen einen Glauben, der durch die Liebe erst richtige Gestalt gewinnt. Durch diesen Glauben wollen sie die Sünde beseitigen und gerechtfertigt werden. Aber das heißt, Christus wegtun von den Sünden und völlig aus ihnen herausnehmen und ihn unschuldig sprechen, uns aber beladen und belasten mit den eigenen Sünden. Was Luther hier schreibt, finde ich sehr bemerkenswert und er zeigt so, wie wir diesen schwierigen Gedanken, dass Christus zur Sünde gemacht wurde, dass er diese Trennung von Gott erleiden musste für uns, dass wir dem als Christen ins Auge sehen müssen und ihn fassen müssen und uns daran klammern müssen. Und ich kann von Herzen dazu Amen sagen, was Luther schreibt. Und in der damaligen Zeit hatte Luther absolut recht und hat die Wahrheit gepredigt, gerade wenn wir das mit dem Papsttum lesen. Die Kirche war im Unrecht, was Rechtfertigung angeht, aber Luther war im Recht. Und trotzdem will ich heute euch sagen, dass Luther nicht die volle Wahrheit zur Rechtfertigung erkannt hat und dass wir eine adventistische Rechtfertigung haben, die noch über die von Luther darüber hinausgeht, aber darauf aufbaut. Und das möchte ich euch heute anhand der Bibel zeigen. Deswegen schlagt mal auf, Kolosser 2, Vers 14. Kolosser 2 und der 14. Vers. Und am besten lasst den Finger drin, weil wir kommen gleich nochmal zu der Stelle. Dort steht, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. In meiner Übersetzung steht Schuldschein. Ich weiß nicht, was bei euch steht. Schuldbrief, genau. Es gibt so in den deutschen Übersetzungen ein paar Bezeichnungen für dieses Wort, aber alle haben eigentlich den Begriff Schuld mit drin. Und das geht auf Luther zurück. Luther hat hier Schuldschein übersetzt. Aber das Wort Schuld finden wir im Griechischen gar nicht. Das Wort, das er hier mit Schuldschein übersetzt hat, heißt eigentlich Handschrift. Einfach nur Handschrift. Schuld ist dort nicht in dem Vers drin. Nur um das klarzustellen, ich sage nicht, dass nicht unsere Schuld auf Christus geladen wurde, das auf keinen Fall, aber wir verstehen diesen Vers falsch, wenn wir etwas reinlesen, was nicht dort steht. Und ich sage euch, wie es unsere adventistischen Pioniere ausgelegt haben. Schlagt mal auf 5. Mose 31. Zu diesem Vers sind die Pioniere gegangen, wenn sie Kolosser 2, Vers 14 erklärt haben. Und haltet im Kopf, das Wort heißt eigentlich Handschrift. Handschrift, die aus Satzungen besteht, steht an dieser Stelle im Griechischen. 5. Mose 31, die Verse 24 und 25. Dort steht, und es geschah, als Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben, da befahl Mose den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, Nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich wird. Also was wurde vor die Bundeslade gelegt? Es war die Handschrift aus Satzungen, das Zeremonialgesetz letztlich. In der Bundeslade waren die Steintafeln, neben der Bundeslade war die Handschrift aus Satzungen. Und das ist, was ans Kreuz genagelt wurde. Das ist die adventistische Auslegung dieses Verses und ich finde, wir haben es jetzt biblisch gut hergeleitet. Wer möchte, kann das auch in Patriarch und Propheten Kapitel 32 nachlesen. Dort schreibt Ellen White genauso über diesen Vers. Und auch so, wenn wir diesen Vers mit Luthers Sichtweise lesen, dann macht er in gewisser Weise, oder ja, dieses Bild hat eine Grenze. Und die will ich euch zeigen. Schlagt mal auf 1. Korinther 15, Vers 17. Da schreibt nämlich Paulus, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So, wie kann Paulus hier schreiben, dass wir noch in unseren Sünden sind, wenn Christus nicht auferweckt ist, wenn unsere Sünden mit seinem Tod ausgelöscht werden? Ich will hiermit nicht das Kreuz kleinreden, auf keinen Fall, aber ich sage, es gehört noch mehr zum Kreuz als der Tod Jesu. Und es gehört mehr zu unserer Schuld als irgendein Schuldschein, der ausgetilgt werden kann. Wir wollen noch ein paar Verse lesen, um uns ganz sicher zu sein. Und deswegen geht mal zurück zu dem Kolosser-Vers, wo ich sagte, ihr sollt euren Finger drin behalten. Und wir lesen das mal im Kontext, weil ich finde, dann werden uns zwei Dinge sehr ersichtlich. Und wir lesen 2. Kolosser 2, Entschuldigung, ab Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Und jetzt kommt der Vers. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. So, noch ein Hinweis zum Zeremonialgesetz. In Vers 13 steht, dass wir tot waren in Vergehungen und in der Unbeschnittenheit des Fleisches. Und dann steht, dass er die Vergehungen vergeben hat. Aber dieser zweite Teil, nämlich die Unbeschnittenheit, wird hier noch nicht erwähnt. Und die Unbeschnittenheit ist ein Sinnbild auf das Zeremonialgesetz. Die Beschneidung war Teil des Zeremonialgesetzes. Und deswegen dreht sich der 14. Vers auch ums Zeremonialgesetz. Aber worauf ich eigentlich hinaus will in diesem Kontext, ist, wie Paulus hier den Tod Jesu betrachtet. Wenn ihr mal genau hinschaut, dann sagt er, dass die Beschneidung des Christus so ausschaut, dass wir mit ihm begraben werden und gleichermaßen mit ihm aus den Toten auferweckt werden. Also er sagt nicht, Paulus hat irgendwas anderes fortgetragen, irgendeinen Schuldschein. Er sagt, wir sterben mit ihm, richtig? Und es gibt viele, viele Verse im Neuen Testament, gerade bei Paulus, wo er das beschreibt. Nur einen zum Beispiel, Galater 2, Vers 19. Galater 2, ab Vers 19, dort heißt es, und ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich habe das Gefühl, dass Rechtfertigung und Sündenvergebung, ja, das wird heutzutage viel zu oft so, da wird nur über unsere Schuld gesprochen und unsere Schuld wird weggetragen. Aber das ist nicht nur irgendein Schuldschein im Himmel, nicht nur Bücher, die im Himmel geändert werden. Diese Bücher im Himmel, die gibt es auf jeden Fall. Aber Rechtfertigung macht mehr mit uns, es verändert uns. Rechtfertigung bedeutet Wiedergeburt. Du kannst nicht rechtfertigt werden, ohne eine Neugeburt erfahren zu haben. Genauso wenig, wie du von neuem geboren werden kannst, ohne dabei auch Rechtfertigung zu erfahren. Rechtfertigung bedeutet also nicht nur Gerechtsprechung, sondern auch Gerechtwerdung. Da gibt es dieses Bild, das oft verwendet wird, mit den Punkten in Flensburg. Und es wird gesagt, ja, schaut, Jesus ist für uns gestorben und es bedeutet so viel wie alle Punkte in Flensburg sind weg. Und das stimmt auf eine Art und Weise, aber es ist unvollständig. Es ist nicht nur die Punkte sind weg, es ist auch so, dass wir einen Chauffeur bekommen, der für uns Auto fährt. Und das ist Jesus. Aber dafür, dass Jesus unser Chauffeur wird und für uns Auto fährt, müssen wir selbst das Steuer loslassen. Wir müssen unser Leben hergeben, unser altes Leben. Wir können nicht in unseren Sünden gerettet werden. Jesus ist alles für uns, er ist unser Leben. Noch ein Vers zur Rechtfertigung, weil das wirklich wichtig ist. Und Paulus hat viel darüber geschrieben, deswegen bleiben wir bei Paulus jetzt im Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 8. Römer, Kapitel 8 und da die Verse 33 und 34. Dort heißt es, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? So, und jetzt wird erklärt, wie Gott rechtfertigt. Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Drei Punkte der Rechtfertigung werden hier beschrieben, nicht nur der Tod. Es ist der Tod Jesu, es ist seine Auferstehung und es ist sein Mittlerdienst im himmlischen Heiligtum. Und diese drei Punkte sind alle drei wichtig, gleich wichtig für unsere Rechtfertigung. Es sind nicht nur drei Punkte, die irgendwie im Himmel geschehen. Es hat auch eine irdische Verbindung. Christus stirbt, ich sterbe mit ihm. Christus wird zu neuem Leben erweckt, ich bekomme neues Leben mit ihm. Jesus vermittelt im himmlischen Heiligtum, im himmlischen Heiligtum. Das heißt, Jesus vermittelt auch im irdischen Heiligtum. Wisst ihr, der Tempel Gottes, das sind ja auch wir. Das heißt, Jesus ist auch dieser Mittler in mir. Es hat alles ganz konkret etwas mit mir zu tun. Das Kreuz hat etwas mit mir zu tun. Und es ist nicht etwas, was vor 2000 Jahren passiert ist, genauso wenig wie das Heiligtum irgendwas da oben im Himmel ist, das nichts mit mir zu tun hat. Aber es ist nicht so leicht, diese Wahrheit auch zu leben, weil wenn uns bewusst würde, was wir wirklich im Kreuz haben, was Jesus wirklich damit getan hat, dass er ein perfektes Leben gelebt hat und es dann hergegeben hat, dann gäbe es viele Kämpfe, die wir so nicht mehr kämpfen würden, weil uns bewusst werden würde, dass wir den vollständigen Sieg in Christus haben. Und ich will das hier nicht von der Kanzel runter predigen, weil ich hiermit auch mir als Ersten predige. Ja, ich schaffe das auch. Wie sehr lebe ich in dieser Wahrheit? Aber trotzdem bleibt es Wahrheit und wir müssen dieses Maß, diese Fülle der Gnade und des Reichtums, den wir in Christus haben, den dürfen wir nicht kleinreden und sagen, es wäre gar nicht so. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe öfters mal Phasen, in denen ich davon abkomme und geistlich in Löcher falle. Und was ich dann tue, ist, dass ich wieder anfange, dieses Buch zu lesen, Schritte zu Christus. Ich weiß nicht, die meisten werden es kennen. Wer es noch nicht hat, ich habe ein paar dabei und würde es gerne weitergeben nach dem Gottesdienst. Also sprecht mich einfach an. Das Buch ist wirklich sehr, sehr wertvoll, weil es bei Null anfängt, ganz am Anfang anfängt und dich Schritt für Schritt dir wieder hilft, in ein gesundes Glaubensleben zu finden. Und ja, es ist ein sehr großer Segen. Jedes Kapitel ist wunderbar. Der Jakob hat eine sehr schöne Predigt darüber mal gehalten. Könnt ihr euch gerne anhören, wenn ihr heute diesen Sabbat ein bisschen Zeit habt. Und ich möchte jetzt noch eine Passage aus dem Weg zu Christus, aus dem ersten Kapitel vorlesen. Und ich finde, dass sie dort genau das schreibt, was ich euch jetzt gerade beschrieben habe. Sie schreibt: Gott liebte die Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Er gab ihn nicht nur, damit er unter den Menschen lebte, um ihre Sünden zu tragen und am Kreuz für sie zu sterben. Ich wiederhole es nochmal, er gab ihn nicht nur, damit er unter den Menschen lebte, um ihre Sünden zu tragen und am Kreuz für sie zu sterben. Er gab ihn der gefallenen Menschheit, damit Christus unsere Sorgen und Kümmernisse selbst kennenlernte. Er, der eins war mit Gott, wurde auch eins mit uns und schuf dadurch eine Verbindung, die niemand lösen kann. Darum schämt er sich nicht, sie seine Brüder zu nennen. Der Gottessohn wurde Mensch, weil er unsere menschliche Natur annahm und sich für immer mit uns verband, kann er nun als Fürsprecher und Bruder vor dem Thron des Vaters im Himmel für uns eintreten. Was er tat und tut, dient dazu, uns vom Verderben und von der Erniedrigung durch die Sünde zu befreien, damit wir uns seiner Reinheit und Heiligkeit erfreuen und die Liebe Gottes widerspiegeln können. Gott bezahlte für unsere Erlösung einen unfassbaren Preis. Und er zeigte uns, was aus sündigen Menschen werden kann, wenn sie sich von Christus erlösen lassen. Kinder Gottes. Auch sie hat hier diese Punkte, den Tod und die Auferstehung und die Vermittlung, das heilige Leben. Und sie kommt zum Schluss auf einen Punkt, zu dem ich jetzt auch zum Schluss kommen will. Wir werden Kinder Gottes. Und diesen Punkt können wir nicht von der Rechtfertigung trennen. Schaut doch nochmal in unseren Eingangsvers. Wir finden das nämlich auch schon im Alten Testament angedeutet. Oder prophezeit vielmehr. Jesaja 53. Und wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben, in Vers 10. Jesaja 53, Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Christus wird Nachkommen sehen. Hatte Jesus Kinder? Wie muss man das verstehen? Nein, es steht ja sogar hier in dem Vers drin, dass das nach seinen Leiden, nach seinem Schuldopfer geschehen wird, dass er danach Nachkommen haben wird. Wie ist das zu verstehen? Schauen wir in 1. Korinther 15, Paulus erklärt es uns. 1. Korinther 15 und wir lesen ab Vers 45, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam, und das ist Jesus, zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen, und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Wir haben die Wahl. Wir haben alle das Leben von Adam, alle von uns. In diesem Sinne sind wir alle Geschwister, weil unser Leben von Adam kommt. Das ist ein verdorbenes Leben, ein sündiges Leben. Und daher haben wir unsere sündige Natur. Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung eine zweite Herkunft geschaffen. Und wir können Kinder Jesus werden. Und das ist kein sündiges Leben, das ist ein reines, perfektes Leben. Und wenn wir Jesus wählen als unseren zweiten Adam und dieses Leben und unser erstes Leben tot ist mit Christus am Kreuz, dann haben wir darin ein rechtschaffenes Leben, ein heiliges Leben. Wir haben darin alles. Alles, was es gibt, jede Segnung haben wir in diesem Leben. Es gibt nichts mehr, was uns hier in der Welt halten kann. Nochmal ganz an den Anfang. Ich habe gefragt, wie das gerecht sein kann, dass unsere Sünden alle auf einen kommen. Und wenn wir jetzt das alles im Kopf behalten, was wir gerade gelesen haben, dann müssen wir festhalten, dass es ein unvollständiges Bild ist, wenn wir sagen, alle unsere Sünden sind auf Jesus gelegt worden und er ist für uns gestorben. Das heißt vielmehr, wir sterben mit Christus. Was ich damit sagen will, ist, ganz legalistisch betrachtet, haben wir keinen Freispruch in Christus von unseren Sünden. Wir haben einen Schuldspruch und schon die Ausführung dieses Schuldspruches, den Tod. Beides haben wir schon in Christus. Und in Christus geben wir unser altes Leben und wir bekommen ein neues. Es ist radikal Wir müssen alles dafür geben, aber was ist es, was wir geben können? Es ist nichts Wertvolles, richtig? Lest das Neue Testament und schaut, wo ihr das findet. Seit ich darauf achte, man stolpert die ganze Zeit darüber. Es ist eigentlich noch häufiger als dieses Opfersymbol, dass dieses Symbol der Neugeburt erscheint. Jesus schreibt zum Beispiel Matthäus schreibt und Jesus spricht, und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Hier sehen wir es auch, es ist zweimal ein Schuldspruch, beides ist zerschellen. Ja. Wir können nur diesen Schuldspruch vorziehen in Christus und dafür neues Leben erhalten. Mein Aufruf ist, dass wir dazu Ja sagen und jetzt schon loslassen von unserem sündigen Leben. Weil so oder so wird uns die Strafe treffen. Lassen wir in dieser Realität in Christus leben, dass wir in ihm schon bestraft sind. Dass er die Strafe getragen hat für uns, aber wir sind ja verborgen mit ihm in Gott. Christus ist unser Leben. Ein letzter Vers. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Amen, das ist das Evangelium, das haben wir in Christus. Wir geben unser altes Leben und wir erhalten ein neues. Lasst uns in dieser Realität leben und lasst uns den Menschen dadurch zeigen, dass das Kreuz wirklich wirksam ist, dass wir das an uns und in uns haben, dass unser Leben mit Christus in Gott verborgen ist. Amen.